Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Liebe Freunde, ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Das ist eine sehr, sehr schöne Sendung, die wir uns haben einfallen lassen, denn wir dachten uns, wenn man etwas zubereitet, also wirklich mit eigener Liebe, mit Inbrunst und Energie eine schöne Waffel backt, dann kann doch der Interviewpartner sich nicht querlegen und bei jeder dritten Frage sagen, dazu sage ich nichts. Und unser Konzept geht voll auf, denn so war es auch wieder heute, denn wir hatten einen tollen Gast hier bei uns im Studio. Wer genau ist es, Clement?
Eine der ganz großen Rock'n'Roll-Legenden aus Deutschland, Klaus Meine von den Scorpions. Ja. Heute gibt es viel Rock'n'Roll-Geschichte. Er erzählt ja tolle Sachen, umgekippter Tourbus, dass er zu Hause keinen Platz mehr für neue goldene Platten hat.
ein Luxusproblem. Ein Luxusproblem.
Und dann sitzt dir so einer gegenüber und sagt dann zu dir, und das finde ich ja irgendwie ein Riesenkompliment, er sagt, Barbara, das hier ist kein Business-Termin heute, weil die kommen ja auf Tour und er macht ganz viel Promo. Das ist ein Sympathietermin. Ja. Das fand ich ja sehr schön.
Ich finde es auch toll.
Wie sitzt man so einer lebenden Legende gegenüber?
Ja, ich finde eben immer wieder so toll, in meinem Job Menschen kennenzulernen, von denen man weiß, dass sie Stars sind, ja. Aber ich glaube, jetzt bis ins kleinste Detail hat man eben vieles auch nicht immer verstanden. Und wenn man sich jetzt eben zum Beispiel für die Musik der Scorpions nicht so begeistert, dann finde ich, muss man ja sich einfach nur mal zu Gemüte führen, mit was für eine Welttour die gemacht haben in den letzten 45 Jahren. Und er hat erzählt, schon oft in Interviews, dass es einfach ganz viele Kinder in Brasilien gibt, die Klaus Meine heißen. Also Klaus Meine Rodriguez heißen die dann oder Klaus Meine was weiß ich was, Espinola, weil die tatsächlich nach ihm benannt sind. Ja. Also das ist jemand, der auf der ganzen Welt nicht unerkannt über die Straße gehen kann. Und das finde ich eben schon wirklich phänomenal. Es ist wirklich eine der erfolgreichsten Band auf der Welt. Wie erfolgreich? Hören wir jetzt mal rein in mein Gespräch mit Klaus Meine. Viel Spaß dabei. Meine Damen und Herren, ich kann es nicht fassen. Ich habe wirklich in meinem Kalender ein paar Wochen vorausgeschaut und dachte mir, ich werde verrückt. Klaus Meine kommt in meine Sendung und es stimmt tatsächlich, was man sich erzählt. Er ist heute hier.
Natürlich.
Frontmann der Scorpions, herzlich willkommen.
Danke, hallo Barbara. Schön, hallo. Dass ich hier sein darf.
Du, ich habe gerade, das war ganz lustig, ich kam rein, habe so gesagt, sag, worüber sollen wir sprechen? Sollen wir ein bisschen Promotion machen, neues Album, neue Tour? Und dann hast du mir etwas gesagt, was ich vermutlich in meinem ganzen Leben nie sagen werde.
Ja, ich habe gesagt, eigentlich ist das mehr so ein Sympathietermin, weil Mark Foster, wir hatten uns gerade draußen getroffen, der sagte, und wieder auf Promotour oder irgendwie so, was man ja auch so macht, das kennt man ja auch seit so vielen Jahren, kennen wir ja alle. Und da habe ich kurz überlegt und habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Ich meine, wir spielen ein paar deutsche Konzerte in diesem Sommer, neben all den anderen, die wir so bis Ende des Jahres weltweit so vor uns haben, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt von einem Radiosender zum anderen gehe, um irgendwas promoten möchte,
weil es
muss,
ausverkauft ist. Sag es ruhig.
Zum Teil, zum Teil gehen sicher noch ein paar Tickets, weiß ich nicht.
Ja gut, aber...
Aber das ist ja noch alles ein bisschen hin. In Deutschland spielen wir so zwischen Juni und August.
Ja.
Und das sind vielleicht maximal 5 Dates oder so. Aber es ist keine wirkliche Deutschlandtour in dem Sinne, wo man jetzt sagt, jetzt gehen wir richtig Gas und machen eine Deutschlandtour.
Nee.
Es sind ein paar schöne, schnuckelige Termine so.
Was verstehst du unter schnuckelig? 50.000? 60.000?
Nein. Das sind so
bei schnuckelig beginnt ja bei jedem anders.
Nein, aber weißt du, diese Sommer-Open-Airs, das sind zwischen 10.000 und 15.000, mag es auch mal 20.000 sein. Aber wir spielen natürlich auch ein paar Sachen in diesem Jahr, so was wir sonst auch so machen, halt international in Europa.
Ja. Und dann,
das Download-Festival in Madrid zum Beispiel. Ja, da kommen dann 25.000, 30.000. Rock in Rio im Oktober, da sind 90.000 schon ausverkauft, jetzt. Und da werden es wahrscheinlich noch...
Jetzt sag mal, weil ich kenne es ja nur aus der Theorie und wenn ich Videos von euch angucke, ist es vom Adrenalin her nochmal was anderes, wenn du diese Masse wirklich siehst, die man ja, glaube ich, gar nicht richtig fassen kann, oder? Kannst du das verstehen? Da stehen jetzt 100.000, sehen 100.000 wirklich anders aus als 20 oder verspielt sich das dann?
Ja, es sieht anders aus. Das Einzige, was deutlich anders ist, ist, sagen wir mal, der Adrenalinspiegel, der immer hoch ist, aber der schießt dann nochmal so kräftig hoch, weil man weiß, diese Art Gigs, die spielt man halt nicht alle Tage. Und dann gehst du da raus und willst natürlich heute wirklich die beste Show deines Lebens spielen. Das ist der Unterschied. Wenn man auf einer Tour in jeden Abend 10.000, 15.000, 20.000 Zuschauer hat, Fans hat, dann ist da ja auch so eine gewisse, ich will nicht sagen Routine, so ein hässliches Wort in dem Zusammenhang, aber
Na klar,
weißt,
das
ist meine?
Das Vergleichbare
aber,
miteinander.
Aber wenn du jetzt im Wacken spielst, da kommen 80.000 in der Regel oder wie wir jetzt Rock in Rio, wo wir, was so schön ist oder interessant, wir haben ja 1985 das allererste Rock in Rio gespielt, zusammen mit Queen, AC/DC und. Da waren über 300.000 Leute da. Mhm. Und das war so ein gigantisches Festival, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und da gehst du natürlich raus, nicht so, als wenn du jetzt in Gelsenkirchen auftrittst.
Sag, aber nichts gegen Gelsenkirchen.
Natürlich nicht. Ja, Gelsenkirchen. Ich hätte jetzt das auch alles möglich sagen können. Aber,
klar.
Aber weißt du, was ich meine? Und dann bist du natürlich so irgendwie unter
Adrenalin
Spannung.
Ist ja auch das, finde ich, das Allertollste, weil man spürt ja nichts. Ja. Also in nichts, was einen sozusagen hemmen könnte, sondern du bist wirklich auf dieser Wolke. Aber wenn man von der Bühne geht, denkt man sich, oh Mann, ey. Die Hose war aber eng oder was weiß ich was. Also ich denke dann immer, habe ich wirklich den ganzen Abend diese Schuhe getragen? Sie sind sehr unbequem. Ja. Fällt mir aber immer erst auf, wenn ich runtergehe von der Bühne, dass man in diesem Rausch ist, der einen ja auch... unsere Arbeit ist ja immer begleitet mit Adrenalin.
Es ist wirklich ein Rausch. Und diese ganze Spannung oder Anspannung, meinetwegen auch Lampenfieber, was immer es ist, was man eigentlich vor jedem Konzert hat, bevor man da rausgeht, so ein bisschen jedenfalls.
Ja, man will ja immer
aber das löst sich ja sofort in dem Moment auf, wenn man rausgeht und egal, ob es 1.000 Leute sind oder 100.000. Das ist eigentlich egal. Und im Grunde, was das wirklich war, so jetzt wie damals Rock in Rio oder das Moscow Music Peace Festival, das Ass Festival in Kalifornien, gab es in den 80ern so ein paar wirkliche unglaubliche Highlights. Mhm. Das kann man erst richtig genießen, wenn man sich's auf YouTube anguckt und den Abstand dazu hat und sagt, wow, was war das für ein geiles Ding.
Ist es dann nicht so, dass man auch mal ins Gegenteil tendiert und das machen ja ganz viele, die so erfolgreich sind wie ihr, dass man dann sagt, jetzt spiele ich einfach mal so 3 Clubkonzerte mit nur 500 Leuten. Dass man auch mal wieder Lust, einen Reiz hat, so kleine Sachen zu machen?
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir, es ist schon eine Weile her, dass wir das so in der Form gemacht haben, aber in den 80ern gab es so eine Zeit, gab es so einen tollen Club bei uns in Hannover, da hieß das Leinedomizil. Kannst du dich wahrscheinlich ganz sicher nicht mehr daran erinnern. Aber es war so ein super Laden, der einfach so für die Hannover-Szene und auch für die Bands und all die da so ein- und ausgingen, haben viele tolle Künstler, die da gespielt haben, so ein kleiner Laden halt, mitten in der Innenstadt. Mhm. Und da haben wir gesagt, wie geil wäre das, wenn wir so ein Überraschungs Gig machen. Ich muss sagen, da war vorher irgendwie ein Feuer ausgebrochen und wir wollten so ein bisschen denen so einen Schub geben, die unterstützen und pushen, irgendwie die Kosten für den Wiederaufbau da irgendwie zu finanzieren und so. Und dann haben wir gesagt, wir machen da so einen kleinen Überraschungsgig, ohne es vorher groß anzukündigen, unter dem Namen Snowy Prox, also Scorpions rückwärts. Und
hat das jemand gecheckt? Ja,
klar. Und das Ding war natürlich mega brechend voll. Draußen, wir standen auf der Straße und es war ein super geiler Gig und hat uns allen total Spaß gemacht. Ne?
Das ist toll. Jetzt bist du ja schon, ich meine, ihr habt nun wirklich euch einen Überblick verschafft über das Rock- und Pop-Business der letzten Jahrzehnte. Würdest du sagen, Popstar sein hat sich verändert? Wenn du jetzt vergleichst, wie man heute sich selbst versteht als Popstar und wie man es in den 70ern getan hat, hat sich das verändert oder ist es immer noch gleich? Sex, Drugs, Rock'n'Roll, gib ihm und...
Es kommt drauf an, aus welcher Sicht man das betrachtet. Mhm. Irgendwo, wenn du so mal in deine Schiene, deine Leidenschaft auslebst und deinen Weg gefunden hast und weitergehst, dann ändert sich für dich selbst eigentlich gar nicht so viel, glaube ich. Das Drumherum hat sich gigantisch verändert. Die ganze Musikindustrie hat sich verändert. Die Art, wie eine junge Generation heute sich neue Musik anhört.
Ja.
Und das Drumherum hat sich alles verändert. Aber ob du jetzt der große Rockstar bist und bist ganz jung und spielst das auch zu jeder Gelegenheit aus, guck mal, hier kommt der große Rockstar, oder das ist eben cool, du bist der du bist und bewegst dich eben machst dein Ding. Und so war das bei mir und das hat sich auch eigentlich nie geändert, sodass man dieses große Rockstar-Image gar nicht so groß vor sich hertragen musste, weil die Rockfans und die Leute, die unsere Musik halt mögen, die wissen das eh. Ja, also man muss nicht immer diese große Karte spielen und sagen, jetzt geht die Tür auf und jetzt kommt der große Rockstar. Ja, und das war bei mir damals so und war bei mir heute auch so. Es ging immer eher darum, neues Album zu schreiben, geile Songs zu schreiben und rauszugehen und die live zu spielen. Und die Bewährungsprobe kam immer live auf der Bühne. Und für uns besonders, als wir schon sehr früh ins Ausland gegangen sind und spätestens ab 79, als wir in den USA unterwegs waren und halt mit all diesen Giganten von AC/DC, Aerosmith, Van Halen, wie sie alle heißen, halt irgendwo beim Ass Festival, was ich gerade erwähnte, 1982, 83 in Kalifornien. Gab es einen Tag, wo David Bowie Headliner war und dann am zweiten Tag waren es Van Halen. Aber vor uns an dem Tag spielten Ozzy Osbourne, Motley Crue, Judas Priest und wir waren der Co-Headliner mit Van Halen vor über 300.000 Leuten in San Bernardino Valley. Da war jedes Stadion in L.A. zu klein. Und das sind dann so Momente, wo du mit solchen Giganten in unserem Genre auf Augenhöhe bist. Und da kommen diese jungen Burschen aus Hannover her und stehen da auf der Bühne und messen sich mit Van Halen, die einfach sagen...
ja, aber das wäre doch der beste Grund, um komplett auszurasten. Ja, und ihr seid eben nicht. Du sagst halt, ja okay, in dem Moment, wo ich da stand, wusste ich, ich bin's eigentlich. Und ich kann einfach easy weitermachen, weil ich war da schon. Aber viele andere würden ja sagen, so jetzt, Freunde. Gehe ich nur noch nackt aus dem Haus, lass mich am ganzen Körper tätowieren und trage so richtig vor mir her. Diese Phase habt ihr entweder sehr im Geheimen ausgelebt oder komplett übersprungen?
Nein, die Wahrheit ist doch eigentlich, dass du, wenn du dich auf dem Level, wenn du wirklich diese Chance bekommst, in der Formel 1 der Rockmusik mitzufahren, dann willst du auch gewinnen. Dann willst du auch nicht hinten am Ende deine Runden drehen, sondern willst du auch ganz vorne mitspielen.
Und das
geht nur, wenn du jeden Abend das auch abrufen kannst und wirklich eine geile Show spielst. Und die Leute sagen, diese Jungs haben Van Halen die Show gestohlen. Mhm. Ja, und das hat damals 82, 83 in Amerika für uns so einen Schub gebracht. Da hat es keiner gesagt, sind die aus Deutschland, sind die aus Hannover. Das hat keinen interessiert. In Deutschland war die neue deutsche Welle irgendwann. Ich war der letzte deutsche Sänger, der Englisch gesungen hat. Und wir haben Madison Square Garden ausverkauft als Headliner mit Bon Jovi im Vorprogramm. Also so kann es gehen.
Das bedeutet, ihr, also heute ernähren sich alle vegan und machen Yoga. Ich hatte letztens Campino irgendwie in der Show und der hat eben natürlich, wurde jetzt auch gerade ein Film über die gemacht und da sah man dann eben, wie so die Entwicklung war von, ich meine, jeden Abend komplett nicht mehr sich erinnern können, was man von der Stunde gemacht hat, weil die sich so abgeschossen haben, hin zu jetzt Tee trinken, Analchakra einatmen, ausatmen, Yoga, hinterher im Pool Wasser treten, um die Gelenke zu lockern und so. Krass. Das habt ihr, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, damals schon gemacht?
Nicht wirklich. Also ich glaube, wir haben auch nichts ausgelassen und gerade wenn man... Und wir sprechen ja gerade über USA in den 80ern. Das war natürlich Rock'n'Roll pur und da war eine never-ending Party.
Ja.
Ja. Und man musste trotzdem irgendwie, und als Sänger natürlich ganz besonders, irgendwie sehen, dass man nächsten Abend wieder auf der Bühne da ist und dass die Stimme da ist. Ja. Und irgendwie musste man das immer in die Balance bringen.
Aber das Ticket
für die Party,
das hattest du.
Das liegt jeden Tag auf dem Tisch und im Tourbus und die Party ist eigentlich überall 24 Stunden.
Ja. Wird man müde von Partys, also oder auf Partys?
Das kommt drauf an. Ich meine, es gibt Leute, die haben mehr Spaß am Party und andere weniger.
Und du?
Für mich war Party und Spaß haben ein Teil davon. Ja. Aber für mich war immer ein guter Grund, mich dann irgendwann auch zurückzuziehen und zu sagen, okay, that's it. Weil ich wusste, am nächsten Tag muss ich singen. Mhm. Und die Gitarristen können sich ein paar neue Seiten aufziehen, wenn mal eine reißt.
Ja.
Da kommen ihre Rodis und den Rodi hatte ich nicht. Und ich hatte meine Stimmbänder. hatte keinen, der meine Stimmbänder tun. Also musste ich ein bisschen selbst drauf achten. Speziell als ich 82 meine Stimme komplett verloren hatte und zwei OPs hatte an Stimmbändern. Und dann ist man glücklich, dass man wieder singen kann.
Und
wenn man so einen Albtraum überstanden hat und überlebt hat im Westen, ne, dann ist es... verschieben sich die Prioritäten. Dann ist Party nicht mehr ganz oben an erster Stelle, sondern steht an erster Stelle, gehe ich raus und kann ich singen.
Ja. Vielleicht super schlau, dass du die eben 1982 verloren hast, die Stimme mal für kurze Zeit und nicht erst 2009, weil sonst hättest du vielleicht hättest du einen anderen Weg gemacht.
Hättest du dich vielleicht
doch mal hinwegreißen lassen von der einen oder anderen Geschichte.
Dann würde ich vielleicht an deiner Seite in der Talkshow sitzen und sagen...
Möchtest du damit sagen, dass Huberto sein abgestürzter Rocker ist, der aufgrund von Stimmbandproblemen heute beim NDR arbeiten muss? Vielleicht hast du recht, ich sollte mal ein bisschen tiefer in seine...
Liebe Grüße an Huberto,
in seine Sache eintauchen. Ich habe natürlich, du hast natürlich auch mal ganz solide angefangen als jemand, der die vielleicht im besten Zweifel irgendwann mal zu den Leuten nach Hause gekommen wäre und hättest dir ein Heim und Haus schön gemacht als Dekorateur. Ja. Es gibt noch einen Kurt Krömer, dieser lustige Mensch hier in Berlin, ist auch Dekorateur, der ist Inneneinrichter richtig gewesen und so. Das ist natürlich was du vermutlich nur gestreift hast. Hattest du im Ernst den Gedanken, diesen Beruf irgendwann auszuleben oder war es nur eine Überbrückungsgeschichte?
Also, wenn ich ganz ganz ehrlich bin, irgendwie, was mich daran gereizt hat, war der Gedanke, kreativ zu gestalten.
Mhm. Ja, den Zahn haben also Sie dir aber schnell gezogen, als du die ersten Vorhänge genäht hast.
Den Job des Dekorateurs habe ich mit Kreativität zusammengebracht, habe gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht wollte ich auch nur meine Eltern glücklich machen, dass ich so in so einen bürgerlichen Beruf gehe. Aber ich konnte mir damals schon wirklich nicht vorstellen, dass ich das wirklich mache. Ich weiß, ich habe in der Zeit, in 60er Jahren, auch meine erste Band gehabt, noch lange vor den Scorpions. Mhm. Und wenn ich montags da ins Geschäft kam, meine Stimme war komplett weg. Meine Stimme war komplett weg, weil wir natürlich damals nicht nur so ein 2-Stunden-Konzert, das waren in der Regel 6 Stunden, die man auf der Bühne gestanden hat mit Unterbrechungen, wo alle, weißt du, die Leute am Wochenende auf den Dörfern und die Band da oben spielt die ganzen Covers von Stones, von Beatles, The Who, Kings und so weiter. Und meine Stimme war komplett weg. Und irgendwie mein Chef damals, ich werde es nie vergessen, hat gesagt, wo willst du denn da Geld mal mit verdienen, Klaus? Und macht da so eine Bewegung. So eine imaginäre Gitarre.
Ja.
Ne? Ich habe insgeheim gedacht, na klar, genau damit, aber sicher nicht in diesem Beruf. Aber es war halt so. Es war halt so ein Gerüst, was sich auch danach noch so irgendwie fortgesetzt hat, wo ich schon für mich ganz klar wusste, also das ist definitiv nicht meine berufliche Laufbahn, weil ich wollte Musik machen. Nur es gab dann so eine Überbrückungszeit, weil du gerade das schöne Wort Überbrückung sagtest, das war auch so, indem man so für so eine Company, wo man Fernseher ausgeliefert hat und Waschmaschinen 3 Stockwerke hochgeschleppt hat und so und solche Sachen, wo ich aber dann damals auch schon mit den Scorpions gespielt habe, so in den ersten, ja, Anfang der 70er, wo wir sogar schon auch das erste Album draußen hatten, aber man brauchte trotzdem noch so ein Gerüst. Und mein sehr, sehr cooler Chef damals, es war der Junior-Chef, muss ich sagen, junger Bursche, der leider sehr früh verstorben ist, der hat gesagt, Klaus, du brauchst eigentlich nur kommen, wenn du Zeit hast.
Ja? Der hat dich also so unterstützt?
Der hat mich so unterstützt. Und obwohl bei uns war noch nicht wirklich sowas wie eine Karriere erkennbar. War nicht absehbar.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, wenn ich am Wochenende, wenn wir ein Konzert in Belgien haben und ich soll Montag hier, irgendwie kriege ich das nicht hin.
Ehrlich? Der hat gesagt, das hat er so verständnisvoll gehabt.
So cool. Und hat gesagt, für das ganze Sozialversicherungsprogramm und alles, was da so mitläuft und was ja in der Zeit dann auch irgendwie auch eine gewisse Wichtigkeit hatte,
ja, klar.
Hat er gesagt, alles klar, we take care of it und du kommst, super. Wenn du Zeit hast.
Das heißt, es gibt in Hannover und Umgebung vielleicht den ein oder anderen Haushalt, der persönlich von dir eine Waschmaschine nach oben hat tragen lassen sozusagen.
Ja,
die Leute wissen das vielleicht gar nicht. Ja.
Und ich weiß so die Tricks damals, die Verkäufer, also der Kollege, der damit angefasst hat, sollte denn da bei dem Transport von unten nach oben irgendwie vielleicht ein kleiner Kratzer an diese schöne brandneue Waschmaschine gekommen sein, hat die dann hingestellt, hat so seinen Schlips drüber gehalten, dass man das nicht gleich so sah.
Sag bitte nicht, dass du auch Schlips anhattest.
Natürlich nicht. Nein.
Ach, oh Gott, was wäre der Welt sozusagen, was würden wir vermissen, wenn du noch immer Waschmaschinen hoch und runter tragen würdest, ehrlich gesagt.
Also nee,
das wäre nicht dein Job geworden, da bin ich mir sicher.
Ganz sicher nicht. Mhm. Und das war eben tatsächlich aber auch so eine Überbrückungsgeschichte, wo man schon wusste, wo die Reise hingeht, nämlich Musik. Und das nicht nur 30%, sondern 100%. Und man braucht natürlich in der Zeit auch Mitmusiker, die den gleichen Traum hatten und die es genauso wollten. Mhm. Ja, und da war der ein oder andere dabei, der, Gott sei Dank, wo sich da die richtigen
Leute
getroffen
haben,
zusammengefunden haben, die es genauso wollten. Und es gab natürlich auch welche, die da nicht so dran geglaubt haben oder die auch frühzeitig das Handtuch hingeschmissen haben oder die gesagt haben, ich habe schon Familie vielleicht, habe schon 2 Kinder, die ich ernähren muss. Und das ist mir zu riskant. Was ihr da macht, ist ja toll.
Ja.
Ist eigentlich auch mein Leben, aber irgendwie dann auch nicht, weil ich muss Geld verdienen, meine Familie muss irgendwie ernährt werden.
Die
und
hätten
ich
mal noch mal ein paar Jahre durchhalten sollen zum Thema Geld.
Und
die werden echt entschädigt
erzähl
worden.
Erzähle ich dir eine witzige Geschichte. Weißt du, es gab ja immer so einen gewissen Stamm. Rudolf Schenker ist ja heute, er hat die Band gegründet in den 60er Jahren und wir sind ja heute noch zusammen. Und in den ersten Jahren gab es immer verschiedene Musikerwechsel und Schlagzeuger haben extrem oft gewechselt, für irgendeinen Grund. Auf jeden Fall haben wir mal wieder einen Schlagzeuger gesucht und auf RTL haben sie durchgesagt, Scorpions looking for a new drummer und so. Mhm. Und dieser junge Mann aus Florida war gerade auf Hochzeitsreise mit seiner jungen Angetrauten und hört im Radio, Scorpions suchen Drummer. Also statt eine schöne Reise durch Europa zu machen,
die Bremse getreten.
Richtung Hannover und ich werde Drummer bei den Scorpions. Der hat auch wirklich gut gespielt und wir haben auch eine ganz gute Zeit gehabt, 2-3 Jahre vielleicht. Und wir sind damals mit abenteuerlichen Vans zu den Konzerten gefahren. Manchmal 10 Stunden, keine Ahnung, mit diesem klapperigen Bus, vollgepackt mit Equipment. Und Eines Nachts sind wir umgekippt und er saß am Steuer, unser Amerikaner.
Der Bus ist umgekippt.
Der Bus ist umgekippt in der Kurve, die Bremsen haben versagen, das ganze Equipment und alles. Und wir sind da also ganz glücklich irgendwie da rausgekommen. Mhm. Und ein oder anderer hat es auch so ein bisschen erwischt, Arm verletzt und so. Mhm. Auf jeden Fall der Drama, wir sind nach Hause gekommen, es war kalter Winter, der Junge kam vom West Palm Beach. Das Klima tat ihm gar nicht gut und seine Frau, bin ich mir sicher, hat ihn auch ordentlich genervt zu Hause, hat gesagt, wir fahren jetzt nach Hause. Mhm. Ja, haben die dann auch gemacht und wir mussten mal wieder einen neuen Drama suchen. Jahre später, wir spielen in Florida, sind die erfolgreichen Rockstars und rocken Amerika. Ja, und da kommt dieser junge Mann, den wir auch jahrzehntelang fast nicht gesehen hatten. Oder sei es nur Jahre gewesen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kommt er backstage, hat seinen Sohn oder seine Söhne dabei. Von der Frau war er mittlerweile geschieden oder es war schon mittlerweile die dritte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich das Konzert dann angeschaut, war er so ganz verschüchtert und es war ja auch eine Weile her. Und nach der Show haben wir uns noch kurz gesehen und sein Sohn sagte zu ihm, Daddy, why you left this band? Why? Why?
Oh Mann, ey. Ja. Na, das ist, aber das kann man echt vorher nicht wissen. Ich meine, hinter sind immer alle schlauer. Aber, ja.
Und das war wirklich eine Zeit, wo es auch wirklich nicht gut aussah und, mhm. und man eigentlich jeden Pfennig umdrehen musste, um einfach den Tank voll zu kriegen, bis zum nächsten Gig oder nachts nach Hause zu kommen.
Mhm. Aber was glaubst du, warum habt ihr durchgehalten? Weil ihr als Duo, also Rudolf Schenker und du, weil ihr einfach euch hattet sozusagen und weil ihr an den Traum geglaubt habt, weil ihr sicher wart, ihr schafft es oder weil ihr einfach mehr Leidensfähigkeit hattet?
Tja, ein gewisses Maß an Leidensfähigkeit gehört sicher dazu. Mhm. Aber wir hatten auch, denke ich, das Gefühl, dass wir wirklich talentiert sind, dass wir es können.
Gibt es Leute, die du benennen würdest, außer dem, wie du gesagt hast, leider zu früh verstorbenen Arbeitgeber, den du mal hattest? Ja. Gibt es noch andere, wo du sagen würdest, diese zwei, drei, vier Leute, keine Ahnung, haben echt dafür gesorgt, dass ich das machen konnte, was ich mache?
Ja, zuallererst muss ich natürlich Gabi nennen, meine Frau, mit der ich jetzt mittlerweile, man muss kaum laut sagen, fast 42 Jahre verheiratet bin. Barbara schlägt die Hände fürs Gesicht. Ja. Ja. Natürlich.
42 Jahre, das ist so unfassbar.
Unfassbar.
80 Jahre unfassbar. In dem Business,
ja.
in dem du
Aber
lebst.
Wenn man natürlich über all die Menschen redet, die gerade so am Anfang da uns supportet haben und daran geglaubt haben, oder zumindest diese Leidenschaft mit unterstützt haben und einfach, oder den Spaß, den man hatte, und da muss man natürlich Gabi zuallererst nennen, vor allen anderen. Mhm. Ja, weil wir waren zusammen und sie war die Freundin, der Freundin unseres Gitarristen damals, der Bruder von Rudolf, Michael Schenker, der später auch weltberühmter Gitarrist wurde.
Ja, es und war einfach praktisch, die auszusuchen.
Bitte?
Das war das Praktischste. Die war dabei.
Sie war dabei. Das Leben hat uns zusammengeführt. Und sie war natürlich ein unglaublicher Support. Sie hat damals eine Lehre gemacht, Versicherungskaufmann. Und sie hat dann irgendwann auch ein bisschen Geld, viel Geld kann man nicht sagen, aber ein bisschen Geld mitgebracht, jedenfalls viel mehr, als ich hatte.
Das heißt, sie hat am Anfang auch, sage ich mal, viel mehr bezahlt wahrscheinlich als du.
Absolut.
Und hat die Kohle rangebracht.
Sie hat die Kohle rangebracht, genau. Und ich habe meine Gigs gespielt und man musste schon sehr stark sein.
Könntest du das aushalten, mit einer Frau zusammen zu sein, die jeden Abend irgendwo auf der Bühne steht und angehimmelt wird? Ich finde, man nimmt es immer so ganz selbstverständlich. Ich glaube, ganz ehrlich, ich bin total tolerant und jeder kann alles machen. Die Vorstellung, mein Mann steht jeden Abend auf einer Bühne und macht da sein Ding und geht danach ins Hotel, das würde mich so wahnsinnig nerven.
Und dreht dann auch Videos, wo die Mädels alle vor der Bühne stehen und sagen...
Ja, genau. Und die haben aus Versehen ja alle keinen Rock an. Die haben ja nur diese etwas breiteren Gürtel.
Ja, genau.
Oh, und wieder die Strapse, weil die reißen nicht so schlimm, wenn man die hochzieht. Die ist ja rein pragmatische Überlegung. Aber ja, tatsächlich, das ist wirklich...
Man kann sich das gar nicht, vorstellen, wie hart das auch wirklich ist. Mhm. Ja, umso schöner ist es, wenn es belohnt wird. Und wir nach all den Jahren durch all diese Höhen und Tiefen, dann geht es ja nicht immer nur bergauf, es geht auch mal richtig bergab, wie damals, als ich meine Stimme verloren hatte. Mhm. Zum Beispiel, da war sie die Einzige, die gehört hat und meine kläglichen Stimmübungen verfolgt hat und mir trotzdem immer wieder Mut gemacht hat, du schaffst das, deine Stimme kommt wieder zurück, es wird alles gut. Ja? Und so einen Partner musst du erstmal finden im Leben und das ist wirklich eine ganz starke Power, die uns auch... Ja, so verbunden hat und die heute eben auch, das ist einer der Gründe, warum das heute eben auch noch funktioniert und steht.
Ja, 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 also ich denke mir auch oft, wenn ich so, ich bin ja jetzt gar nicht so unterwegs und ich lebe nicht so ein rauschhaftes Leben, aber trotzdem, wenn man das alles macht und du hast eben, und es ist keiner daheim, der wartet und so, dann gehst du natürlich eben doch noch auf die Aftershow-Party und dann glaube ich, kann ich schon verstehen, und es ist ja auch gar nicht schlimm, auf die Aftershow-Party zu gehen, aber wenn du halt viermal die Woche auf irgendeine Aftershow-Party gehst, dann braucht man schon ganz schön das Korsett in sich, um nicht dann doch hier mal und da und hier ein bisschen und da ein bisschen und so und hinterher, glaube ich, macht das dann halt doch was mit einem, was man, glaube ich, gar nicht so richtig absehen kann. Also nichts gegen ein Rock'n'Roll-Leben, aber ich glaube, wenn du das einfach 20 Jahre machst,
das Rock'n'Roll-Leben macht ja auch verdammt viel Spaß.
Ja.
Gar keine Frage.
Ja, man muss halt die Waage.
Und man denkt ja auch nicht daran, dass man das vielleicht 30 Jahre, 40 Jahre oder länger macht.
Du hättest ja auch nicht ahnen können, dass du heute hier sitzt. Nee, musst du immer noch die gleichen Sachen machen. Irgendwie.
Absolut, ne.
Ja, das stimmt. Ja. Hattest du irgendwann in deinem Leben, also du sagst, 82 hast die Stimme verloren. Das war ja eigentlich mittendrin im großen Rausch. Hattest du für dich noch im Kopf so das Gefühl, jetzt läuft's, jetzt sind wir auf der sicheren Seite, jetzt kaufe ich mir mal ein Cabrio oder keine Ahnung, irgendwie,
ja.
oder ein Haus oder irgendwie, ja. So? War das, hast du den Moment noch?
Ja, das war aber schon Ende der 70er Jahre irgendwie. Mhm. Das irgendwie so ein Mazda RX-7 oder sowas, ne? Der hatte vorne, weißt du, die Scheinwerfer, ja, so, die kann man so zumachen.
Natürlich.
Mega cool, ne?
Oh Gott.
Also klar, das war dann irgendwie, dass man das Gefühl hatte, jetzt hast du es geschafft.
Ja.
Was natürlich nicht stimmt, ist ja klar. Mhm. Aber trotzdem, es gab solche Abschnitte und wir sind ja schon ganz früh, dass wir aus Deutschland rausgegangen sind, als deutsche Band gesagt haben, okay, mal gucken, ob wir wirklich so gut sind, wie wir denken. Mhm. Und sind nach England gegangen, was ja wirklich ein hartes Pflaster für deutsche Bands ist.
Ja.
Und haben im Marquis gespielt in London und so. Und Melody Maker hat nächstes Tag geschrieben, Blitzkrieg, die Deutschen waren da, The Crowds, ne, und so. Aber unterm Strich war es gut. Und wir sind so mit gestärktem Selbstbewusstsein wieder zurück nach Hause gefahren. Ne? Mhm. Aber es war ein Aufbau über viele Jahre. Japan war auch eine Station in der 70er Jahre und alles im Verbund auch mit den richtigen Produzenten zur richtigen Zeit, die richtigen Alben, die ersten Goldalben in Japan und so. Und dann war der Schritt nach Amerika eigentlich nur ein ganz kurzer Schritt, wo auf einmal die Amerikaner zu uns kamen und gesagt haben, wenn die in Tokio spielen, warum spielen die nicht in New York, ne?
Das war damals wirklich, ich glaube, heute Goldalben und so, spielt ja alles überhaupt keine Rolle mehr.
Nee, abgefahren.
Ne? Also mal abgesehen davon, dass es gar keine Goldalben mehr gibt. Ja. Oder kriegst du ja schon, wenn du ein paar Tausend verkaufst, ist man schon der Superseller irgendwie heute. Also das ist tatsächlich toll, dass früher ja die Industrie auch so war, dass man ist aufmerksam geworden auf solche so erfolgreiche Leute wie euch und hat euch dann richtig rumgereicht einfach, oder? Die ganze Welt wollte teilhaben an euch.
Ja.
Wer hat euch die auf die Idee gebracht? Habt ihr gleich gesagt, wir gehen jetzt mal ins Ausland, oder gab es irgend so einen Manager, der das große Big Picture irgendwie im Kopf hatte?
Also wir hatten ja viele Manager in unserer Karriere. Muss
ist
man
ja
sagen.
Auch ein Schimpfwort manchmal.
Und der erste war tatsächlich einer, der eigentlich nur deshalb Manager war, weil er bei der Bank arbeitete und einen Schlips anhatte. Er war der einzige Schlipsträger. Also
ich
kann man wieder auf den Schlips
sagen, das ist gar nicht das, was man mit Manager verbindet.
Das war der erste Manager eigentlich. Obwohl, wenn ich genau überlege, was der zweite. In meiner ersten Band hatten wir auch jemanden. Der saß an der Kasse und der.
Naja, gut, okay, das
der
ist nicht schlecht,
Kasse,
einen zu haben, der an der Kasse.
Auch mit
seinem sitzt.
Anzug, ne? Und ich weiß nicht, 3 Mark Eintritt oder so damals, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Hat die Kohle
also
zusammengehalten.
Und dieser Junge aber war dann tatsächlich der erste Scorpions Manager, so Mitte der 70er Jahre. Und der lebte in Luxemburg und dadurch standen uns die Türen nach Benelux überall offen. Mhm. Der hat uns Gigs in Belgien, Frankreich und so weiter. Alles so auf dem Club-Level. Mhm. Aber das ging schon ganz gut ab. Und der hatte gute Connections und der hat auch 1975 unsere erste England-Tour sozusagen klar gemacht, wo wir 30 Tage lang so Bed and Breakfast gewohnt haben, ja, wo man sich eigentlich mit Klamotten angezogen reingelegt hat, weil es so pekelig war und so ekelig. Ja. Aber es war immer noch besser als im Bus im Kalten draußen.
Absolut.
Aber da musste man da drin in diesem Bed and Breakfast musste man so ein paar Pants reinstecken, damit die Heizsonne ansprang. Und es war saukalt. Und wir haben in Liverpool im Cavern gespielt und haben geglaubt, es ist der Cavern klar. Wir haben gesagt, wow, wir sind an dieser historischen Stadt, die Beatles.
Ja.
Und da hat jemand gesagt, nee, das war da drüben gegenüber, da ist jetzt ein Parkplatz. Aber es war der Cavern Club in Matthew Street, immerhin. Und haben in diesen ganzen Clubs gespielt. Und eines Abends in der Nähe von Blackburn war so ein kleiner Laden, die Stadt hieß Accrington und der Laden hieß Lakeland Lounge. Mhm. Und es war wirklich eine Treppe hoch und in der Ecke, wie so ein Pub halt, war so eine kleine Stufe, das war die Bühne. Und bei einem dieser Gigs kam Lemmy vom Motorhead.
Ja.
Der hatte damals Lloyd Hawkwind, hieß seine erste Band. Da waren die auch schon unterwegs. Und da sind wir uns begegnet. Und es ging dann darum, eigentlich sollten die Headliner sein. Mhm. Ja, und die haben das dann so hingekriegt. Beziehungsweise wir sollten Headliner sein. Und die sind zu spät gekommen einfach.
Habt ihr euch.
Ich weiß es nicht. Ja. Und wir haben angefangen. Mhm. Und die haben uns dann irgendwie von oben, von der Balustrade, irgendwie mit Pommes beschmissen. Da gibt es so herrliche Geschichten. Aber später sind wir Freunde geworden. Sind uns viele Male begegnet. Und der langjährige Drummer von Motorhead ist jetzt bei uns, Mickey D. Und ein toller Kerl, super Musiker, und wir haben alle viel Spaß miteinander.
Also ihr habt
und denken gemeinsam manchmal an die alten Zeiten.
Mit Pommes beworfen, mein Gott. Aber was mich wundert, ich meine, das ist ja jetzt echt schon eine ganze Weile her. Wir reden über die 70er, wir reden teilweise über die späten 60er, über die Anfang der 80er. Und du hast das alles noch so präsent offensichtlich. Hast du es aufgeschrieben? Hast du oft drüber geredet? Oder ist es wirklich so, dass das so eine Zeit ist, die einfach so festgeschrieben ist?
Also eine Zeit, die einfach auch so prägend war. Wo man wirklich gesehen hatte, wem es wirklich was bedeutet und wer hat wirklich die Power, auch durch manch tiefes Tal zu gehen, um wirklich bis im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann an die Spitze zu kommen.
Ja.
Und als deutsche Band war uns das ja nicht wirklich in die Wiege gelegt, dass wir international erfolgreich sein könnten. Das war ja für einige Bands in den 70ern ein Traum. Manche sind nach Amerika gefahren, mussten ihr Equipment drüben verkaufen, damit sie überhaupt wieder nach Deutschland zurückreisen konnten. Selbst Udo hat Anfang der 70er ein englischsprachiges Album aufgenommen, war sein erstes, bevor er genialerweise denn das erste so richtungsweisende deutsche Album gemacht hat. Mhm. Aber es gab nicht viele Bands wirklich, die diesen Move gemacht haben und die daraus auch wirklich was gemacht haben.
Bist du ehrgeizig? Hast du die einfach, weil ich glaube ja, also man kann ja, also man kann sich jetzt vornehmen, ich möchte den und den Sport lernen oder so. Und dann setzt man sich halt einfach hin und trainiert und übt und übt und übt. Aber ich finde, eine Musikkarriere machen, da sind ja so viele Leute davon, also da spielen so viele Faktoren mit rein, das kannst du ja nicht durch eigenen Willen so alleine bestimmen, oder? Also ich meine, es kommt mir so vor, als hättet ihr einfach überlegt, hier die gute deutsche Maßarbeit sozusagen, wir strengen uns ganz doll an und dann wird's schon irgendwie.
Ja, nee, das bringt das wahrscheinlich auch nicht auf den Punkt. Weil das wird natürlich, das höre ich natürlich auch oft, die sind deswegen so erfolgreich, weil sie so fleißig waren.
Das geht doch gar nicht. Ist doch scheißegal. Es gibt so viele Leute, die fleißig sind und überhaupt nicht erfolgreich.
Genau, das kannst du gar nicht. Ich weiß nicht, da kommen viele Sachen zusammen. Mhm. Du musst die Leidenschaft dafür haben, du musst das Herz dafür haben, du musst wirklich das lieben, was du machst, da rauszugehen und ein tolles Konzert zu spielen. Und wenn du nebenbei auch noch ein paar tolle, erfolgreiche Alben machst, ein paar tolle Songs schreibst, aber das hat immer bei uns ganz eng zusammengehört, Songs zu schreiben, die dann nicht nur unsere Fans in Deutschland erreicht haben, sondern dann irgendwann die ganze Welt.
Ja, das versuchen alle. Versuche ich übrigens auch die ganze Zeit. Es funktioniert einfach nicht.
Ich wünsche dir viel Glück.
Ja. Toll, toll, toll.
Nein, es ist wirklich verrückt. Und die Tatsache, dass wir diesen Weg halt gegangen sind, das hat uns natürlich auch unglaublich zusammengeschweißt.
Ja.
Und das hat auch dazu beigetragen, dass wir uns dann irgendwann nach diesen fantastischen 80er Jahren, besonders was die USA betrifft, wir hatten unser Management in Amerika, unseren Plattendeal in den USA, wir haben unsere Videos in Hollywood gedreht und wir waren eigentlich, wenn wir da geblieben wären und wären alle hingezogen, den Moment gab es ja auch mal, wir sind schon eine sehr amerikanische Band geworden.
Ja.
Aber es war, für uns war es einfach schön, auch Teil dieser internationalen Rockfamilie zu sein.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, zurückblickend, damals hat man natürlich nicht einen Gedanken daran verschwendet, aber all das, was danach kam, in Richtung Russland und Wind of Change und was alles danach passierte, Ende der 80er Jahre, dass man auch so ein bisschen, dass man denkt, das hat damit zu tun, wie wir als Nachkriegsgeneration aufgewachsen sind.
Mhm.
Unsere Eltern sind mit Panzern unterwegs gewesen und wir haben die Gitarren ausgepackt als Deutsche und sind nach Russland gegangen und haben gesagt, unsere Eltern kamen mit Panzern, wir kommen mit Gitarren.
Hast du irgendwo ein Bild stehen mit Gorbatschow und dir?
Ein Bild?
Ja.
Ich habe in meinem Studio tatsächlich...
Ich wollte doch gerade sagen, ich sehe es ja vor mir förmlich, das Bild, wie du dem Gorbatschow die Hand schüttelst irgendwo.
Na, ich habe tatsächlich ein Bild bei mir im Studio hängen. Wo,
ja, gell?
Genau.
Das dachte ich mir.
Genau.
Ja. Ich meine, auch irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne dieses Bild. Aber gut, es gibt alle Leute, die jemals ein Foto mit Mikhail Gorbatschow gemacht haben, haben es vermutlich aufgehängt. Hast du überhaupt so einen Raum, wo du deine ganzen Devotionalien hast?
Ja, du sagst heute mit goldenen Schallplatten und so. Ja. Und heute gibt es ja das ja gar nicht mehr. Ja. Und heute ist das, könnte das einzige Problem sein, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wohin damit. Und das ist ja irgendwie, das hat ja nur so einen emotionalen Wert.
Luxusprobleme. Ja. Wohin? Ja. Er weiß nicht, wohin mit seinen goldenen. Er hat nicht genug Fläche, um die goldenen Schallplatten zu hängen. Bei mir ist so, ich hätte Wände voll frei, du, was ich da alles aufhängen könnte. Ich krieg noch nicht mal mehr Teddybärchen oder sowas, geschweige denn Bilder zugeschickt von nackten Männern. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ihr kriegt doch...
Nein, aber schön. Aber es gibt natürlich im Studio gibt's einen Platz für all diese Goldalben oder bei mir oben im Büro und so, wo man so die schönsten Teile so irgendwie auch tatsächlich noch an der Wand hängen hat.
Wofür gibst du Geld aus?
Für ein schönes Auto.
Ja, ist aber noch ein bisschen was übrig dann, wenn du dir das schöne Auto gekauft hast. Ja. Also, okay, mehrere schöne Autos auf jeden Fall.
Wofür gibst du Geld aus? Gutes Essen?
Ja.
Ja. Ja, aber ja, wofür gibt man Geld aus? Also,
findest du nicht auch, dass nur der Gedanke zu wissen, man könnte sich das kaufen, oft ja schon ausreicht, es dann gar nicht kaufen zu wollen?
Ja, das Ding ist ja sowieso, dass wenn man sich so ein schönes Auto kauft, und wir hatten vor ein paar Jahren, dass wir irgendwie alle mal so auch gemeinsam so eine Bandaktion mit unserem damaligen Manager, der auch leider nicht mehr da ist, verstorben ist vor ein paar Jahren, dass wir alle gesagt haben, was meinst du, den nehmen wir mit, oder? Mhm. Ja? Ja. Ich nehme den, du nimmst den. Und ne, so dieser total verrückte Traum. Ja. Am Ende macht man das und hat auch Spaß dabei. Und ist auch schön, wenn man sich das leisten kann, keine Frage. Aber am Ende steht dieses schöne Auto in der Garage und wir sitzen in Amerika im Tourbus. Ja, und sind da unterwegs und juckeln da 80 Meilen.
Wie kann man denn Amerika mit dem Tourbus abfahren? Da fährst du doch 2000 Kilometer bis am nächsten
Venue
bist. Das
haben wir viele Jahre gemacht. Jetzt in den letzten Jahren sind wir auch so mehr auf so einen Charter umgestiegen.
Auf so einen Charter heißt ein Privatjet.
Genau.
Ja.
Ja. Aber wir sind tatsächlich, und was Amerika betrifft, hat das auch so eine gewisse Rock'n'Roll-Romantik, so mit so einem Nightliner unterwegs zu sein.
Aber mit dem Nightliner muss ja 4 Nächte fahren, bis du bei der nächsten
ist natürlich, sagen wir mal, ich schreite ja nicht ab, dass es auch
wie Hannover,
nicht ganz so easy ist, wenn man Freitagnacht in Toronto ein Konzert hat, nachts im Bus steigt, noch über die Grenze fährt, wo die Grenze einen ja meistens auch nochmal aus dem Bus rausholen, mitten aus dem Schlaf.
Are you Klaus Meiner?
Genau, und man am Samstag in Chicago auf der Bühne steht. Ne?
Ja.
Das sind schon einige Kilometer, die man abreißt. Trotzdem, wir haben es viele Jahre gemacht und das hat sowas von dieser alten Rock'n'Roll-Romantik. Und ich weiß ja im Grunde, jeder junge Musiker, der anfängt und hier vielleicht eine Deutschlandtour macht, der sagt, so geil mit einem Nightliner durch die Gegend zu fahren. Ist doch klar.
Ja,
wir haben früher, in den ganz alten Zeiten als junge Band, zwischen Hannover und der Radius, da war Berlin, sagen wir mal, noch ganz weit weg, da haben wir zwischen Hannover und Bad Salzwedel, da haben wir gesagt, da müssen wir übernachten, wir sind auf Tour.
Ach, wie schön. Ach, wenn man dir so zuhört, dann kriegt man richtig Lust, ein Rock'n'Roll-Leben zu führen, ehrlich gesagt. So ein schönes, solides Rock'n'Roll-Leben. Du hast letztens mal gesagt, deine Vorwärtsbewegung hält dich irgendwie sozusagen so auch aufrecht. Hast du nie Angst gehabt vor Veränderung? Oder machst du immer das Gleiche? Und was genau meintest du mit der Vorwärtsbewegung? Also, dass es immer irgendwie, dass man immer sich neue Ziele steckt?
Sag mal, als Musiker... das klingt so pathetisch, wenn man sagt, man hat das Privileg, dass man seinen Traum leben kann irgendwo.
Ja.
Der Traum würde ja in dem Moment enden, wo man sagt, ich habe das jetzt so viele Jahre gemacht und that's it.
Mhm.
Und viele Menschen können das ja auch gar nicht verstehen, warum man das dann immer noch weitermacht. Und ich glaube, was einem vorantreibt, ist einfach die Kreativität und die Lust und der Spaß, die Leidenschaft an der Sache. Wir sehen es ja jetzt gerade, wir waren die letzten Jahre fast ununterbrochen unterwegs und haben immer noch auch so ein paar neue Ziele, die wir schon lange im Hinterkopf hatten,
zum
die
Beispiel?
Sich näher realisiert haben, wie zum Beispiel China, wie zum Beispiel Neuseeland, Australien, haben wir jetzt gerade im letzten Jahr gespielt. Das waren noch so ein paar Sachen, die wir immer gesagt haben, ach, wir haben nie in Australien gespielt, das müssen wir immer machen. Also das sind so Sachen, die einen auch so ein bisschen vorantreiben.
Man kann sich ja eine Halle mieten in Australien, aber dann musst du ja erstmal die Leute da, also man muss ja, da steckt dann schon ein bisschen Arbeit dahinter, oder? Oder ist der Australier auch schon mit eurer Musik natürlich vertraut, aber sagen vielleicht nicht in dem Maße?
Ja, wir haben, was Australien betrifft, Anfang der 90er Jahre, Wind of Change war in Australien auch eine Nummer 1 und wir hatten Einladungen auch dort zu spielen, haben wir damals nicht gemacht, aus irgendwelchen Gründen, weil wir überall anders anderswo unterwegs waren,
ja,
und haben gesagt, das passt jetzt irgendwie nicht mehr rein, was zur Folge hatte, dass es eben auch nie wieder gepasst hat. Mhm. Ja? Ja, ja. Und wir sind letztes Jahr, wir haben 2016 in Melbourne gespielt, mhm, sozusagen, klingt jetzt wahnsinnig großspurig, ist auf dem Weg von Japan. Station gemacht, ja, an der schönen Insel Noumea, mhm, Neukaledonien, das ist irgendwo, ja, südlich von Australien, und haben gesagt, fantastisch, wenn wir auf dem Weg durch Asien durch noch eine Station in Australien hätten, und haben in Melbourne gespielt, in einem wunderschönen Theater, mhm, das ratzfatz ausverkauft war.
Toll.
Und die Leute gesagt haben, wann kommt ihr zurück? Und das haben wir letztes Jahr gemacht, und allerdings ist es nicht ganz ohne Schrammen abgegangen, weil ich krank geworden bin unterwegs.
Mhm.
Und wir haben in Perth gespielt, in Adelaide, in Brisbane. Und als es nach Melbourne ging, war meine Stimme,
nein,
weg. Ich hatte mir total ein Virus eingefangen.
Nein.
Und das ausgerechnet Sydney und Melbourne auf der Strecke geblieben sind.
Ja.
Und
ja. Musst du nachholen.
Neuseeland war,
ja,
ich wieder da.
Ja.
Dann sind wir noch nach China, was auch super war, in Peking Shanghai, war es Gott sei Dank zum Ende der Tour, Ende des Jahres, letztes Jahr alles wieder gut. Aber ich habe natürlich nochmal einen guten Grund, nochmal Melbourne und Sydney wieder zurückzugehen. Also das mit den alten Träumen. Und das andere, will ich noch schnell sagen, ist natürlich, wenn man so lange unterwegs war und sich dann nach all den Jahren jetzt nochmal vornimmt, vielleicht machen wir ja nochmal ein neues Album.
Ja.
Aber da ist so ein großes Fragezeichen dahinter, weil wir müssen es ja auch nicht machen.
Ist das nicht toll?
Und das ist ein super Luxus,
ja,
nicht in eine Situation eingebunden zu sein, wo, ja, jetzt einer steht, wann kommt jetzt, ja, das neue Album?
Ja, mal schauen.
Du kennst das ja auch so ein bisschen, ne?
Ja, wobei jetzt niemand so wirklich auf ein neues Album von mir wartet. Aber tatsächlich, ich kenne es natürlich von vielen anderen Künstlern, alle zwei Jahre musst du so ein Ding raushauen, egal wie du dich fühlst. Und es gibt jetzt auch zunehmend mehr. Ich habe letztens mit Lena Meyer-Landrut geredet, die hat einfach irgendwann gesagt, stopp,
ja,
ich will das, was ich jetzt gerade hier bearbeite, eigentlich gar nicht rausbringen, weil es ist eigentlich gar nicht mein Ding. Ich bin noch gar nicht bereit dazu,
ja,
irgendwie,
ja, genau,
was Neues irgendwie zu machen. Das ist natürlich ein großer Luxus. Und wenn ihr so eine Tour,
das ist ein großer Luxus. Und wenn, ja, du nach so einer langen Tour zurückkommst, bist du natürlich voll mit Emotionen und,
ja,
hast so viele Bilder im Kopf.
Ist man voll mit Emotionen oder ist man eher leer?
Ja, ja, du hast recht. Man ist eigentlich eher leer.
Ja.
Man hat aber trotzdem viele Bilder im Kopf,
ja,
und braucht auch eine Zeit, bis man sich wieder öffnet und überhaupt in so eine kreative Phase wieder reinzugehen.
Reingeht, ja.
Und das heißt ja nicht, dass das funktioniert.
Hast du nicht manchmal Angst, dass du überhaupt gar nie, also dass dir manchmal nichts mehr einfällt? Ich meine,
na, die Angst habe ich nicht, weil eben kein Druck da ist.
Okay.
Die Angst habe ich nicht. Die Angst habe ich nicht.
Ist das einmal, aber, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt alles gesagt. Ich habe alles gegeben, alle,
ja,
Akkorde sind gespielt. Jetzt,
ja, genau,
jetzt
genau.
Ich bin durch mit dem Thema.
Genau. Und dann zu sehen, wenn man dann wieder einen Einstieg findet, auch in so eine kreative Phase und wieder neue Songs schreibt,
mhm,
und damit auch wieder die Lust kommt, wenn wir jetzt wieder losziehen oder vielleicht 2020 tatsächlich noch ein neues Album veröffentlichen.
Ja.
Das hätte dann ja auch wieder Auswirkungen auf unseren Live-Set. Dann würde sich der Set verändern.
Ja, klar.
Und wir hätten wieder auch tatsächlich nach all den Jahren auch noch was Neues anzubieten.
Aber
wo vielleicht der eine oder andere.
2020 ist ja schon bald, lieber,
bitte?
Klaus. 2020 ist ja schon bald.
Es ist schon bald, ja. Ich weiß. Und wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo wir im Studio angefangen haben,
mhm,
uns wieder so ranzutasten.
Mhm.
Ja. Und es macht so viel Spaß. Ich würde jetzt am liebsten weitermachen.
Mhm.
Und
mal gucken, was passiert.
Einfach. Ja, mal gucken, was passiert. Und genau das ist die Herangehensweise, einfach Spaß dran zu haben und einfach zu sehen, was passiert. Nicht mit diesem großen Druck und wir müssen jetzt dies und wir müssen jetzt das, sondern wir machen einfach mal.
Super.
Und das macht super viel Spaß und wird am Ende auch, sollte es denn so sein, am Ende auch zu hören sein, denke ich. Aber bis dahin, wie gesagt, wir gehen ab Juni, sind wir wieder auf Tour. Bis dahin kriegen wir das Album natürlich nicht fertig. Die Zeit ist einfach zu kurz.
Anfang, ja, 2021 ist auch okay. Wir werden das auf jeden Fall im Auge, ja, behalten. Hast du manchmal jetzt...
Aber das ist das, nochmal abschließend,
ja,
das ist das, was
die
vorantreibende
hält, ja,
Element, was, mhm, die Sache am Laufen hält,
ja,
und wo man sich ständig ja auch selbst wieder was beweisen will, kann ich es noch.
Aber trotzdem, ohne Druck offensichtlich, funktioniert es,
ja,
eben
Druck,
am besten. Das ist natürlich die beste Situation.
Absolut am besten.
Kein Druck,
ja,
und einfach nur Kreativität, die sprießt. Du hast über dich gesagt, du bist ein Lyriker eigentlich. Also du schreibst du auch mal Gedichte, die hinterher nicht vertont werden als Songs, sondern die einfach nur Gedichte sind? Und welche Form muss man sich da vorstellen?
Ja, nicht wirklich.
Okay.
Also meistens werden die Texte dann doch irgendwann zu Songs.
Mhm.
Aber es ist... muss sagen, es ist ein verführerischer Gedanke.
Ehrlich?
Ich weiß nicht, ob ich wirklich so gut bin, Gedichte in dem Sinne
von Gedichten
zu schreiben.
Reimt sich das dann auch am Ende immer bei dir?
ja, wenn du einen Song schreibst, solltest du das. Es ist mehr so eine Gefühlssache, es muss ja nicht immer. Nee. Es ist mehr so ein, ist mehr ein Klangbild, was man im Kopf hat und was irgendwie funktionieren muss.
Auf Englisch oder schreibst du auf Deutsch?
Auf Englisch.
Kannst du auch Deutsch?
Kann ich auch. Mache ich aber. Selten, sagen wir mal, in der Form, dass ich jetzt sage, ich würde für meinen Freund Mark Foster, damals ist er selber ja auch viel besser auf Deutsch. Aber zum Beispiel, es gibt ja viele Kollegen, die auch für die deutschen Künstler Texte schreiben. Sowas kann ich auch. Aber ich habe es nie gemacht.
Also, die Vorstellung, man würde eure Art der Musik auf Deutsch machen, ist eigentlich nicht... hat es hier jemand versucht?
Ja, wir haben es... Also ich habe es immer mal versucht, schon in den 80ern, und hatte dann irgendwie eine Idee für einen Song. Und dann hat die Plattenfirma das gehört und dann haben die gesagt, Klaus, it's a great song, but please, English.
Ja.
Weil die wollten das weltweit verkaufen.
Mhm. Ja, und gut, eben aber
nicht,
jetzt eben auch
nicht
mal
nur
so
in Deutschland. Und wir haben dann tatsächlich so einen Song aufgenommen, Ende der 90er Jahre, als wir eh durch so eine schwierige Zeit gegangen sind mit der ganzen Grunge- und Alternative-Bewegung. Mhm. Und kurz davor waren auch die Brocken hinzuschmeißen, glaube ich. Da haben wir einen Song auf dem Album gehabt, das dann auch nicht in der Tat auch nicht so sehr wirklich erfolgreich war.
Okay.
Der hieß Du bist so schmutzig und doch so schön.
Oh, du bist so schmutzig!
Genau, so in die, so ging, genau, genau, so ging das. Ganz genau so.
Viel aber, mit dem Gesicht und mit den Haaren und ja, so machst dann.
Selbst die Amerikaner, haben es mitgesungen, wie heute bei Rammstein,
ja,
die ja auch, sagen wir mal, aus Deutschland eine der wenigen Kollegen sind, die auch zu Recht sehr, sehr erfolgreich sind international. Ja. Aber so ähnlich war das damals. Aber es hat darüber hinaus, das hat wirklich keinen interessiert.
Aber du bist so schmutzig und doch so schön, ist ehrlich gesagt eine Textzeile, die ich... Also ich hätte Interesse, wie es weitergeht. Ja,
du kannst sie in dein Set aufnehmen.
Das wäre doch was. Barbara Schöneberger singt Klaus Meine. Das ist großartig. Also, ich werde mir diesen Song besorgen. Hast du alle Songs vor Augen, die du hier aufgenommen hast? Ich meine, ich habe so viele Platten gemacht.
Nicht wirklich.
Selbst ich habe nur bei 4 Platten, ja, sagt manchmal im Konzert einer, singen Sie heute noch das Lied, ich hätte mal gern wieder Mailverkehr. Und ich so, was für ein Lied? Ja, ist auf Ihrem ersten Album. Und so kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Hast du auch so Lieder, ja, die völlig in den Überfall?
Ja, das... irgendwo in den Tiefen Russlands irgendwo, dass man mal essen geht und im Hintergrund läuft irgendein Song und sagt, oh, das ist nicht schlechter Song. Und dann auf einmal, ach, das sind wir ja. Ja. Ja, es gibt schon so aus den 80ern so den einen oder anderen Titel, den man nicht wirklich so präsent hat, ist auch schon eine Weile her. Und dann hört man das und sagt, das ist gar nicht schlecht, wer ist denn das? Mensch, Klaus, das bist du doch.
Sag mal, ich rede ja mit allen, die hierher kommen. Einen ganz großen Anteil unseres Gesprächs meistens über Instagram, Social Media,
ja,
die neuen Medien und so weiter. Ich habe gesehen, ihr seid mit den Scorpions bei Instagram auch, mit unendlich vielen Followern.
Aber besonders bei Facebook, ne? Hast du auch geguckt?
Nee, Facebook habe ich gar nicht geguckt.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Bei
Facebook haben wir so um die 7 Millionen.
Ist nicht dein Ernst?
Doch. Mhm. Bei Instagram, ich weiß gar nicht, wie viel bei Instagram.
Fast 1 Million, also 800.
Fast 1 Million.
Was, ja.
Ja, aber bei Facebook sind es
7 Millionen. Ach gut, da habe ich gar nicht nachgeschaut.
Und da schreibt dann die deutsche Presse natürlich auch ganz gerne, so wie von heute auf morgen und plötzlich 7 Millionen. Ja?
Ist klar.
So nach dem Motto, die haben sich das doch gekauft. Ne?
Ja, ja,
aber
nee,
wenn man
so 7 Millionen kannst du dir nicht kaufen.
Globale Bühne bespielt,
ja,
dann ist das, was da am Ende rauskommt. Wir haben so eine internationale Community, die sich da austauscht. Und auch,
verfolgst du das? Schaust du da rein?
Ja, doch, und weil ich auch hin und wieder was poste. Mhm. Und jetzt in diesen Tagen ist ein langjähriger Freund und Promoter in Griechenland verstorben.
Mhm.
Und dann poste ich da auch was. Für die Band natürlich, für die Band.
Mhm.
Und, oder Weihnachten, Ostern, weiß nicht was. Oder so irgendwie solche Sachen. Aber für mich allein, sagen wir mal, dass ich jetzt meine eigene Facebook-Seite oder so, habe ich nie, es war nie mein Ding.
Ich finde das so toll, wenn ich das mal sagen darf.
Ja.
Ich weiß, alle kennen dich.
Oder Instagram.
Und man weiß was über dich, aber man weiß, eigentlich weiß man nichts.
Ja.
Wirklich. Also du hast aber, man hat jetzt bei dir trotzdem nicht das Gefühl, dass du versucht hast, krampfhaft Dinge aus der Öffentlichkeit zu halten, sondern ich finde, du bewegst dich ja ganz frei. Man kennt deine Frau, man weiß manches, aber eben ganz, 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 ganz wenig. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll, wie du das hingekriegt hast.
Ja, weil ich das ich oder wir in dem Fall auch nie brauchten wirklich. Ja. Und ich glaube...
ich glaube ja auch immer, wenn die Leute so viel nach draußen geben,
Frage der, der Relation. Deswegen habe ich einfach gesagt, ich komme auch gern zu dir und es ist mehr so ein Sympathietermin als jetzt ein Business-Termin, wo ich jetzt unbedingt was verkaufen muss. Ne? Das kenne ich ja. Und jedes Mal, wenn wir ein neues Album rausbringen, ist natürlich klar und all diese endlosen Interviewkette und all das, was ja auch zu unserem Business dazugehört, das machen wir ja dann auch, gar keine Frage. Aber im Moment ist so eine komfortable Situation und wenn solche Anfragen kommen, dann macht man das, wenn man Lust hat. Ein paar Termine, ein paar Phoner, wie wir sie nennen.
Die Phoner, Telefoninterviews.
Ja. Da habe ich natürlich nächste Woche auch einige, wo es sich um die deutschen Dates geht.
Genau.
Wo wir schon auch noch ein paar Tickets verkaufen wollen, keine Frage.
Ja.
Ja. Aber, oder international halt, irgendwie der Spanier sagt, hier, ihr spielt Download Festival und der Promoter macht, und der Spanier am anderen Ende, man versteht kein Wort.
Nichts.
Man versteht
Nein.
kein
Aber du
Wort
machst
mit
einfach
diesem
weiter.
Akzent. kannst du es dir vorstellen?
Ja, ja.
Das ist teilweise auch recht lustig.
Ich würde sehr gerne mal mit jemand aus dem internationalen Bereich ein Interview führen, aber ich spreche nur mit dem schwäbischen Merkur, mit der Osnabrücker Zeitung und so weiter und so fort. Gell?
Ja,
bei mir bewegt
sich
alles im deutschen
Bereich. Letztes Jahr, glaube ich, war so eine Umfrage in den USA, welche Songs die amerikanischen Ärzte bei der Arbeit hören.
Ja.
Also, die stehen im OP, machen eine schwerste Operation.
Ja. So,
welche Musik hören die dazu?
Ja.
Und hören sie überhaupt Musik?
Ja.
Ist es klassische Musik? Ist es Rockmusik? Popmusik? Was immer?
Und was hören sie?
Stellte sich raus, ist es Rockmusik? Und dann haben die ganzen Songs aufgelistet, welches der Top-Song ist unter amerikanischen Ärzten.
Ja.
Und es war Rock You Like a Hurricane.
Nein, das gibt's nicht.
Doch, gibt es. Und jetzt erzähl ich dir. Noch da, weil diese News gerade draußen war, bekam ich eine Anfrage von dem amerikanischen Sender TMZ.
Ja.
TMZ?
Ja.
Sagt ihr was?
Ja.
Los Angeles, die immer so live und so ziemlich schräge Sachen.
Mhm.
Und mit denen habe ich live aus meinem Studio ein Interview gemacht zu diesem Thema.
Das ist ja cool.
Ja.
Mein Gott, da wird am offenen Herzen operiert zu eurer Musik.
Ja, ja, es war total abgefahren.
Ja, vielleicht ist das einfach, das versetzt einen in so eine Alert-Stimmung auf die Lautstärke,
weißt du,
man eben, die haben auch, selbst die Ärzte haben beim Zuhören Adrenalin und das macht sie besser.
Ja.
Ist das toll. Also, wir sind ja, ich sag's ungern, aber fast schon am Ende unseres Interviews angekommen, aber ich dachte mir, vielleicht fällt dir jetzt,
wirklich?
Ich möchte jetzt einmal nochmal das Thema ein bisschen auf mich ziehen, vielleicht auch auf meinen Körper. Welcher deiner Songs fällt dir ein zu mir, so abschließend? Welchen Song würdest du mir jetzt widmen?
Don't make no promises your body can't keep.
Ja! Das ist toll. Auch das werde ich mir jetzt sofort anhören. Genauso wie du bist so schmutzig, aber so schön.
Ja.
Ab jetzt meine beiden Lieblingssongs von den Scorpions. Klaus, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du hier warst.
Bedanke mich.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Wirklich. Und ich hoffe, du hast noch einen schönen Resttag. Und ich gehe jetzt ganz beschwingt nach Hause.
Sehr gut.
Was sollen wir machen? Was? Essen? Ah, jetzt ist noch mal was.
Ah ja, ja,
genau.
Ja.
Guck mal,
ist, ja,
ist.
Eingangs, so wird man selten empfangen. Schön, dass du da bist und...
Steht da drauf, gell?
Made with love. Oder
made
so.
With love. Ich habe nämlich die Waffeln gebacken und guck mal hier.
Hast du gemacht?
Ja.
Wirklich?
Und hier, ganz viel Butter und Zucker. Du bist natürlich einer von der alten Garde, so wie ich. Und verträgst alles. Weißt du, wir haben ja auch viel so junges Popgemüse hier. Die wollen keinen Butter, keinen Zucker.
Mega
wollen,
lecker.
Die wollen keine Milch, die wollen keine
Wirklich?
Eier mehr. Die halten ja nichts mehr aus, diese jungen Dinger von heute, gell? Aber wir essen die Waffeln noch so, wie sie ursprünglich vorgesehen waren.
Hast du wirklich selbst gemacht?
Ja.
Tatsächlich.
Gut, oder? Viel von
super.
Allem. Viel hilft viel, denke
Wunderbar.
Ich mir. So, Klaus, dass du hier bist, ehrt mich sehr. Viele Grüße und wir sehen uns auf deinen Konzerten.
Ich danke dir.
All over Germany and the rest of the world.
Rock on, Barbara.
Rock on. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Ach, war das schön. Klaus Meine von den Scorpions bei mir im Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Das Ganze gibt es als Podcast, aber natürlich nicht nur das, sondern ganz viele andere Gespräche auch noch, die es verdient haben, ungeschnitten einer größeren Öffentlichkeit zugeführt zu werden. Wir haben große Stars schon hier überall gehabt. Also von Bastian Pastewka bis hin zu Paulina Rudzinski. Sie waren alle hier und es kommen noch mehr. So viel kann ich schon mal versprechen. Also wir hören uns hoffentlich bald. Ganz, ganz viel Spaß, eure Barbara.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de